Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 19.05.2025. Und mir fällt nichts anderes zu sagen als: Hallo Carsten, wie geht's in deinem Rücken eigentlich?
Ja, voll mittendrin. Ja, hallo.
Hexenschuss beim Segeln.
Ja, ne? Hast du sofort. Und zwar ging das los. Naja, du hast mich ja erwischt. Da schoss es gerade wieder tief rein, als ich auf dem Klo war. Zufällig mal zwischen. In Holland, ne? Und da kam ich gerade gar nicht hoch. Und da hast du mich angeklingelt irgendwie. Und da bist quasi mitverantwortlich für den.
Naja, nicht für den Unfall. Das ist beim Klogang passiert, nicht beim Segeln.
Naja, es ist zumindest dabei. Massiv nochmal aufgetreten, keine Ahnung. Also ich war relativ kurz entschlossen. Ich habe Dienstag gemeldet für eine Contender-Regatta in Holland, Medemblik. Das ist ja das Olympiazentrum da von den Holländern. Und ich kenne das noch von früher. Also ich, weil das letzte Mal war ich da, habe ich noch überlegt. Ich meine, 94, auf jeden Fall war. Nee, guck mal nicht. 92 war Olympia Barcelona. Also wir haben dann 92 vor da unsere letzte Olympia-Ausscheidung im Flying Dutchman gesegelt. Das war allerdings dann ein bisschen weiter südlich in Andeck. Da war jedes Jahr im Grunde wie die Kieler Woche oder Hier oder Palma, gab es da die Sparregatta. Da ist man jedes Jahr irgendwie gewesen. Und insofern war das jetzt ein bisschen später und war ganz interessant, das wieder zu sehen. Also wir haben es tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal beim Fahrtensegeln, ist ja auch ein riesiger Hafen in Medemblik, also zwei Hafenbecken mitten in der Stadt, eigentlich wunderschön.
Kennst du vom Vorbeisegeln? Und ich war mal auf dem Weg von Enkhuizen, glaube ich, hoch, sind wir da vorbeigesegelt. Das ist riesig.
Genau, wenn man zur Nordsee will, dann kommt man noch ein bisschen weiter nördlich, dann kommst du aber fast bei, musst du durch die Schleuse da, dann kommst du durch bei Texel raus. Und naja, wie auch immer, das ist auf jeden Fall man muss ja auch nebenbei sagen, das Trainingszentrum der Holländer, und die Holländer sind inzwischen im olympischen Segeln, wenn du hast ja auch öfter schon, haben wir schon mal drüber geredet, wie denn die deutschen Olympiasegler unterwegs sind, dass da manchmal ein bisschen Luft nach oben ist oder hin und daher, aber man muss sagen, im Vergleich ist ja tatsächlich, sind die Holländer, und die haben bei den letzten Olympischen Spielen, waren die, glaube ich, beste Nation, also sind aktuell die beste Segelnation. Also früher waren das ja Australier, und jetzt gewinnen die ständig die meisten Medaillen, und das ist alles, entsteht das da in diesem Regatta-Center, Medemblik, Olympia, wohl, was auch witzig war, weil du hast es ja sehr, man konnte das sehr, sehr nah wahrnehmen, im Grunde allerdings auch wie in Kiel-Schilksee, da ist ja auch viel Aktivität, also ich bin da einmal in den Hafen reingefahren, da an dem Freitag nach dem Rennen, und dann surrte das so ganz, ich sag, was ist denn hier jetzt los, also hörte sich wie eine Mücke an, dann knallt da so ein Foilsurfer an mir vorbei, also wirklich knapp vor dem Steg, also die mit Vollgas halt da reingefahren sind und fliegen dann da durch die Gegend, und dann sind da aber wirklich 20, 30 Surfer unterwegs gewesen. Man muss wissen, genau, die haben ja auch Olympiagold geholt im Windsurf, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich hatte ja die Hoffnung, dass wenn du jetzt hinfährst, dass du so ein bisschen den Holländern wieder so zeigst, wo die Deutschen dann stehen. Da ist jetzt ein Hexenschuss nicht so geeignet.
Ja, nee, das war.
Gespräche. Hast du gesehen, du warst ein Deutscher, der hat einen Hexenschuss.
Ja, nee, obwohl, das muss man sagen, ich meine, unabhängig von meiner Geschichte, ich habe ja gesagt, okay, das war eine kleine Regatta, waren knapp 30 Contender, und aber auch eben viel von unserer, die besten Deutschen waren tatsächlich da, und da zähle ich mich nicht zu.
Ist denn die Contender-Szene in Holland auch groß, stark besetzt, oder?
Ja, es ist okay, Deutschland ist schon tatsächlich die stärkste Nation der Welt, muss man sagen. Also wir haben ja auch Christoph Hohmeier war da, der ist ja immerhin Vize-Europameister, Vize-Weltmeister. Der ist aktuell mit einer der stärksten. Der hat übrigens auch gewonnen mit einem Punkt. Allerdings vor einem Holländer, der relativ frisch in der Klasse ist. Ich weiß, der hat vorher Musto-Skiff gesegelt und es wird jetzt immer besser. Aber auch mein Kumpel Meisi, Markus Meisenbacher, war direkt dahinter, glaube ich, nur einen Punkt. Und dann Christoph Engel. Das sind, ja, im Grunde sind das die drei, die da auch zusammen viel trainiert haben. Ich darf mich da manchmal dranhängen. Ich bin da auch noch nicht so weit. Und naja, ich habe den ersten Tag eben, also um das zu sagen, jetzt nochmal, dieses Center ist natürlich total cool, weil du da viel Wind meistens hast. Das kommt dann über den Abschlussdeich da, über das Eismeer rüber, oft der Nordwind, Nordwest von der Nordsee. Und das war da auch wieder kurze, steile Welle. Ist ja sehr flach, das Eismeer. Also man kann nicht durchkentern, selbst nicht mit dem Contendermast, dem würdest du ja abbrechen. Haben wir mit dem FD übrigens schon gemacht, schön durchgekentert. Ohne ausgerollter Foxboard sogar damals, einfach nur beim Reindaddeln in den Hafen, so halb, dann setzt du, kennst das ja nicht durch, sondern stehst so halb oder na, so drei Viertel mit dem Mast irgendwie im Schlamm und wenn dann die Welle nochmal drauf dotzt, dann bricht dir sofort der Mast ab. Das ist damals passiert, und da hatte ich auch diesmal echt tierisch
Schön,
Angst
hört sich nach einem
vor.
super Revier an. Finde
Ja, genau.
ich super.
Aber du hast eben tolle Welle und das muss ich sagen, das waren jetzt auch echt mal meine Highlights, dieses Vorwindfahren in der Welle auf dem Eiselmeer. Das hat so einen Spaß gemacht. Aber naja, aber bis dann, ich habe dann irgendwie gesagt, letzte Rennen. Also ich bin dann irgendwie, was bin ich, 6, 9, 6. Dann war ich, glaube ich, Siebter nach dem ersten Tag. Was, ja, hört sich gar nicht so schlecht an, aber die
Ja, wollte
anderen
ich sagen,
Jungs
ist doch
vorne.
okay.
Ja, aber die anderen Jungs waren vorne schon ein ganzes Stück weit weg, also weiter weg, als ich es mir so erhofft hatte und habe da auch ein bisschen mal ein anderes Segel ausprobiert. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ich war eigentlich ein bisschen gefrustet und dann war an dem Abend, aber nach dem letzten Rennen, komme ich noch so an Land, dachte, oh, irgendwas habe ich mir gezerrt und dann, naja, und das hat sich dann doch irgendwie verstärkt und ja, war dann Hexenschuss und das Blöde war dann, die nächsten beiden, also es war schweinekalt, ich hab mich komplett falsch irgendwie angezogen, ich dachte beim Anziehen an Land lief noch der Schweiß, war schön warm und das wurde dann echt fies kühl, dann hast du auch relativ lange gewartet, also es waren auch noch OK-Jollen dabei, weiß ich auch, fast 40 Stück, also mit richtig gute Leute waren da, also ganzen alte Engländer mit dabei und Skandinavier. Und irgendwie so eine komische Solo-Klasse kannte ich gar nicht. Das ist irgendwie so was Nationales von was die Holländer und glaube ich auch ein paar Engländer fahren. Da waren dann irgendwie auch nochmal so knapp, weiß ich nicht, 25 Boote oder so. Also es waren drei Einhandklassen eben dabei. Und naja, da war eben eine Menge los und dann, naja, und an dem Tag haben wir angezogen. Ich dachte, die ganz warme Klamotte brauchst du jetzt nicht, ist ja langsam Sommer. Und dann hast du teilweise zwischen den Rennen natürlich, wenn die Contender starten immer zuerst, weil die schnellsten sind. Und dann musst du natürlich warten, bis die OK-Jollen im Ziel sind, bis dann der nächste Start kommt. Das ist dann doch teilweise, habe ich damit, war dann mit schlotternden Beinen, klappernden Zähnen, ja, nicht, also völlig unprofessionell angekleidet. Und das mag natürlich auch mit zusammenhängen, dass dann, als das Rennen dann ist, dann irgendwie Kälte nochmal auf den Rücken. Aber ich habe noch nie einen Hexenschuss gehabt, ich kann das gar nicht. Ich habe das erst
Nee,
mal
ich
alles
auch nicht. Ich kenne
gegoogelt,
das nur
was das
vom Hören
ist.
sagen.
Ja, und das ist irgendwie jetzt, ja, muss jetzt bald irgendwie vorbei. Ich merke das immer noch. Aber das Blöde war dann nur, dann am nächsten Tag sagen, nee, ich scheiße, geht nicht. Und ich dachte, ja, geht. Und dann war das, da wurde es richtig toll, nochmal so richtig blauer Himmel, 4 Windstärken, total warm und ich sitze an Land und guck mir da, irgendwie sitze da am Hafen und guck mir, wie die Boote raus und reinfahren. Und das gleiche einen Tag später nochmal, wo ich dachte, ah, ist ein bisschen weniger Wind, jetzt ist vielleicht dann weg morgen. Nee, und dann stehe ich morgens wieder auf und dachte, geht nicht. Und also das tat echt schon weh. Aber naja, es ist dann eben so. Und insofern war jetzt der Auftakt da noch nicht so spaßig. Aber naja, insofern habe ich ein bisschen
Du, es gibt hier
rumgeguckt.
auch größere Boote, wo man drauf sitzen kann.
Ja,
Es gibt ja auch so
klar.
Yachtstick-Regatten oder so.
Ja,
Ich habe gestern
stimmt.
noch Lili La gesehen, übrigens.
Hast du, kann ich sagen, die liegt noch in der
Im
Scheune. Ich muss
Video,
am Wochenende,
weil
muss ich die rausholen übrigens.
mein Sohn
Ja.
hat, der guckt ab und zu mal hier auch meine Bücher an.
Ja.
Ich zwinge ihn dazu. Nicht
Du
immer so.
zwingst ihn, ja.
Nee, der holte das gibt es ja schon gar nicht mehr, dieses Einhundsegeln. Ich habe ja mal so ein Film gemacht mit Polly, der heißt auch Einhundsegeln, den gibt es bei YouTube und da wollte er den
Ja.
Film gucken. Und da ist am Anfang so eine Szene, wo ich Polly die Haare schneide bei Renz am Hafen. Da ist Lili La in voller Größe. Und da habe ich angesichts seines Sexenschlusses noch gedacht so, ach Carsten, vielleicht fährst du einfach da mit.
Ach nee, das war nicht nur ein Spruch, ja. Jo, ja, pff, du hast mir da auch schön, was hast du mir denn für einen Bootshüpf noch?
Habe ich dir direkt nach dem, empfohlen. So eine LM 28.
LM, genau, das kann ist vielleicht dann auch altersgemäß, ja.
Nein, so gemütliches Segeln ist doch super für dich.
Ja, ja. Also wir müssen ja tatsächlich, genau, nächstes Projekt ist, Wochenende habe ich mich mit meinem Sohn verabredet und die schöne Variante jetzt irgendwie da aus der Halle zu holen. Mal wieder flott zu machen, der will eben wieder mit segeln, aber ja, nach wie vor, Motor funktioniert nicht, eine Saarling habe ich noch nicht, es wird langsam eng, ich muss ihn glaube ich gleich nochmal anrufen.
Und du, hören, ohne Saarling kriegst du auch keinen Hexenschuss.
Weißt du? Aber Saarling wird auch überbewertet. Die ist ja. Auf einer Seite ist ja eine dran.
Gibt es bestimmt schon Apps für so Saarlings-Apps. Ja. Kannst du ja mal, ich habe die Nummer von Kalle Dehler, habe ich vielleicht, der hat bestimmt noch, du sagst, ja. Hat er mit Sicherheit noch.
Wobei, Kalle, das ist ja, ich weiß ja,
Kalle hört wahrscheinlich auch zu, hast. Hallo Kalle, genau. Genau. Oh, ich muss, ach, ganz Saarling. Kurz, da muss ich unterbrechen, ich muss jemanden grüßen und da wirst du auch, das, Freund Kraja war ja schon öfter hier ein Thema im Podcast, auch der, die beiden hören immer unseren Podcast, also Sven Kraja ist ja Segelreporter-Fan der ersten Stunde, muss man sagen, und Unterstützer. Und wir müssen jetzt Gitta grüßen, seine Frau Gitta, die auch schon Strandsegel-Europameisterin und ich glaube inoffizielle Weltmeisterin, und die räumt auch immer alles ab. Gitta hatte in St. Peter auf einer Regatta leider einen kleinen Unfall, der ist einer reingefahren und die hat sich vier Rippen gebrochen, wurde mit dem Helikopter abgeborgen, ist aber alles
beim Strandsegel?
Beim Strandsegel, ja, da hat einer irgendwie die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist sie reingefahren. Ach, also, nicht schön, aber es geht besser. Ich habe gestern, hat mich Sven angerufen, ich hatte die letzte Woche besucht, Krankenbesuch abgestattet, hatte den passenderweise Rippchen mitgebracht für den Grill. Die haben sie gestern auch gegrillt und gegessen, waren sehr lecker. Ja, Horror. Also, ich habe auch gesagt, Gitta, vielleicht einfach so, weißt du, ich gehe manchmal schwimmen, das ist auch schön, da passiert doch nicht so richtig viel.
Apropos, ich habe das eben noch gegoogelt, weil kam auch vom DSV eben Newsletter und ich habe das auch so am Rande irgendwie mitgekriegt, ich habe es aber nicht so richtig einordnen können, aber hast du das mitgekriegt, dass Strandsegeln in Dänemark verboten ist? Wollte ich eigentlich noch eine Geschichte.
Seit wann das denn?
Seit 1. März. Seit 1. März.
Nee, das wusste ich nicht. Also auf Römen, die segeln immer auf Römen, ist das auch nicht mehr echt.
Röme und Fahnö.
Ja, da waren also auf Römen, die sagen immer Römen dazu hier oben. Ich weiß, auf Römen waren die immer zum Strandsegeln, das war ganz oft. Das wusste ich nicht.
Genau, und die Geschichte ist wohl, das wollte ich eigentlich, vielleicht mache ich das morgen nochmal, fasse das nochmal zusammen, die ganzen Fakten habe ich mich eben so ein bisschen eingelesen, dass sie, also eigentlich sind ja die Deutschen oder gerade von St. Peter wohl gerne nach Dänemark wohl gefahren, weil das eben da nicht so restriktiv war, da konntest du, war irgendwie nicht so geregelt, so habe ich's verstanden. Nun, jetzt ist es irgendwie genau andersrum. Irgendwie haben die Dänen mitgekriegt, das ist ja gar nicht geregelt, und jetzt haben sie gesagt, ja, das muss aber, weil die ja da durch die Gegend fahren, muss das irgendwie nach Straßenverkehrsordnung geregelt sein. Habe ich das jetzt richtig mitgekriegt? Ja, Strand. Und geht aber nicht. Die haben ja keine Lichter. Und also, weil das Fahrzeuge an Land sind, ist das nicht geregelt. Und das heißt, die dürfen nicht fahren. Und das ist jetzt so. Da gibt es jetzt eine Petition dagegen und wollen irgendwie gucken. Also ich habe jetzt auch geguckt, ob da irgendwie ein Vorfall war, ob jetzt irgendwie jemand gestorben ist, oder oft sind da dann so Sachen, da müssen wir jetzt irgendwie was gegen tun.
Mal lustig, ich war gerade auf Römen vor, zu Ostern haben wir im Dänemark Urlaub gemacht.
Ja.
Und ich war noch nie auf Römen, sage ich jetzt auch mal, die nennen das ja alle Römen, weil wir waren da in der Nähe von, also in Riebe bei Esbjerg, und dann sind wir da hingefahren einen Tag. Und da ist ja ein Strand, wo du mit dem Auto drauf fahren kannst, ne?
Ja.
Und es war halt an dem Tag echt matschig. Doch, das, St. Peter kannst du ja auch drauf fahren.
Das war.
Und die Leute ballern da wie nichts Gutes über diesen Strand und denkst so, Mann, hier sind Fußgänger. Also, aber muss man sagen, deutsche Kennzeichen überwiegend. Aber ich weiß nicht, wenn das, vielleicht hat das damit zu tun, dass die da Auto fahren dürfen und dann müssen halt alle die gleichen Voraussetzungen haben, oder
Na, die sagen wirklich, dass das wegen der Straßenverkehrsordnung. Das fällt ja, jetzt gut. Genau in diese Rubrik. Die haben gesagt, das müssen wir regeln. Und ja, das ist jetzt irgendwie nicht geregelt, deshalb fällt es da irgendwie rein. Und in Deutschland, St. Peter, ist es ja soweit geregelt. Da musst du auf jeden Fall im Club sein. Du musst, glaube ich, auch so einen Schein haben, um das Strand zu in einer abgestellten Zone darfst du nur sehen. Das ist ja schon durchaus geregelt. Also, ja, aber das ist natürlich.
Da hat mir mal einer, der eine Strandsegelschule hat, in St. Peter, mal erzählt, dass immer lustig ist, wenn die Segler kommen. Und dann kannst du so eine kleine, weiß nicht, kannst du dir so ein Ding mieten da.
Ja, ja.
Und dann, ja, dann zeige ich dir das. Nee, ich habe SKS und alles. Und dann kannst du, ja, das ist aber schon ein bisschen was anderes. Und dann so will ich dir einmal gern zeigen.
Den KVR kenne ich.
Ja, ja, nee, das ist, die treten da wirklich so, na, ich kann segeln, ich segel schon seit 30 Jahren und sowas. So, und dann sagt er, dann siehst du, wie die losfahren. Und dann, wenn die hinten dann eine Wende machen, weißt du, so, jetzt bleiben sie stehen. Und jetzt kommt er auch nicht mehr zurück, jetzt schiebt er auch zurück. Mhm. Weil der schafft das jetzt nicht mehr.
Das ist eine Niederlage auch, ne?
Ja, da sind die auch sauer, das geht ja gar nicht, ja doch, pass auf, musst du so und so machen. Ich meine, die segeln halt auch immer am Wind, ne, die Dinger.
Ja, ja.
Also ich könnte das gar nicht. Ich habe eine Nachricht gekriegt, anlässlich der Kieler Woche, also während der Kieler Woche ist auch irgendwie Blowcard.
Ja.
Diese kleinen Blowcards, die sind auch hier. Mhm. Und der hat gesagt, ob ich nicht mehr vorbeikommen möchte. Ich dürfte auch so ein Ding segeln. Nochmal vielen Dank für die anderen. Ich komme vorbei, aber ich will das nicht segeln. Ich hab Familie. Nee, alles gut. Mal gucken.
Nein, Blowcards, das ist ja auch nicht so. Ich meine, was Sven ja segelt, das ist ja hier, und ich weiß damals immer, Roda Gabler, da macht das, glaube ich, auch noch. Ja. Das sind ja richtig brutale Dinge. Und da hat es ja tatsächlich auch schon mal Crashes gegeben. Aber klar, in der Regatta gibt es auch Crashes.
Verlinke ich. Ich war ja 2013, schon lange her, war ich ja bei dieser Neuntager, bei dieser Euro. In St. Peter.
Ja, ich erinnere mich, da hast du berichtet drüber.
Ja, genau. Und da gibt es einen wunderbaren Zusammenschnitt, den ich gemacht habe von diesen 9 Tagen. Einmal eine Langversion, eine Kurzversion. Ich packe die Links in die Shownotes rein, kann man sich angucken.
Ja, das ist
aber spannend. Wir sind aufs Schranzchen gekommen wegen Gitter, die krank zu Hause ist. Gitter, herzliche Grüße, gute Besserung, wir sehen uns bald. Und zum Glück haben die immer Epoxy da und so, dann können sie auch ihre Rippen. Aber es ist schon, also mein Gott, also ich habe gesehen, wie die da ballern. Das sieht, das ist schon, da brauchst du gute Nerven. Also musst du echt irgendwie, musst du können. Und da passiert halt was, aber kann ja immer was passieren. Ja, ich war auch olympisch unterwegs, habe ich dir das erzählt?
Du hast gesagt, du hast ein Schicksal geguckt, ob mein Laser und mein Contender da ordentlich liegt.
Nee, ich bin zur Prüfung gelatscht.
Ja.
Meine SRC-Prüfung.
Ja, herrlich.
Das war, ich hatte ja schon drüber geschrieben. Ich kann es aber nochmal erzählen, weil das war dann noch lustiger, als ich drüber schreiben konnte. Also die Sache fängt von vorne bis hinten. Also ich habe mir irgendwann im Online kannst du halt Termine und einen Ort aussuchen. Dann habe ich halt gemacht, 10.05. Kiel, 11 Uhr steht da. Daneben so ein Button, Online-Antrag. So, da denkst du ja, du machst den Antrag online. Nee, du lädst hier ein PDF runter, das musst du ausdrucken, ausfüllen, per Post hinschicken. Ne? Ist jetzt so ein bisschen semi-online. Gut, ist, wenn ich es schlimm, hast du hingeschickt, musst du ja dein Passbild eh noch abgeben. Habe ich auch noch mit hingeschickt. Dann war das mit der Bezahlung relativ schwierig. Also so da rauszufinden, ich habe es dann aber irgendwie hingekriegt. Und dann hörte ich erstmal gar nichts und dann kriegst du irgendwann eine E-Mail und die hatte ich auch zitiert in der Kolumne. Die fand ich so seltsam, weil ich meine, ich hatte ja den 10.05. 11 Uhr gebucht in Kiel. Da kam eine Mail und sagte, ja, sie sind zugelassen worden zur Prüfung, wo ich denke, ja, warum auch nicht? Ich meine, ich habe bezahlt, ich habe mein Passbild abgegeben, ich glaube, Ausweiskopie musste mitschicken und gut. Warum sollte ich nicht zugelassen werden, ne? So. Sie sind zugelassen und dann steht da drin, den genauen Ort und die Zeit, ich glaube sogar und das Datum, teilen wir die genaue Zeit und den Ort teilen wir Ihnen 2 Tage vor der Prüfung mit. Und da hatte ich das Gefühl, ich kenne das immer von so Lösegeldübergaben. Was kommen Sie zur Autobahnraststätte nach, ja. nach
Machst du öfter so Lösegeldübergaben?
Habe ich, ja, ja, klar, mache ich öfter.
Ja, ja,
zur
ja.
Telefonzelle, nee, früher, das war immer so bei so Tatort, so, oder
Aktenzeit. Ja.
Zur Telefonzelle, da warten Sie auf den Anruf, dann kommen Sie nähere Infos. Und denke ich so, Herrschaftszeiten, sag doch einfach, wann das ist. Und darunter steht dann, wenn Sie unentschuldigt fehlen, dann kostet es nochmal Gebühr, Strafgebühr, wenn sie fehlen, die Gebühr fällig. Ich denke, super, dass ihr 2 Tage vorher Bescheid sagt, wo ich hinkommen muss und wann. Aber ich muss eine Woche vorher abgesagt haben, wenn ihr das nicht passt. Ne? Also 2 Tage vorher kam dann, am 8.5. kam die E-Mail auch. Die Bestätigung. Am Donnerstag, den 8.5. kam die Mail, dass am Samstag, den 8.5. Prüfung sei. Samstag war gar nicht der 8.5., sondern der 10.5. Da haben sie sich erstmal mit dem Datum vertan. Das finde ich, kann man auch hinkriegen. Wo in unserem Büroräumen? Da würde ich zum Beispiel mal, also wenn das jetzt jemand hört von denen, bei solchen Fällen, also erstmal das richtige Datum macht Sinn und dann macht es Sinn, die Adresse in unserem Büroräumen in der Straße im 3. Stock zu machen.
Ja, das ist weitläufig da.
So, ja, ich habe es dann gefunden unten in der Signatur. Also so richtig, sorry, aber so richtig professionell ist nicht. Kann man jetzt einfach mal so sagen. Da kam ich dahin, da saßen da ganz viele Prüflinge und dann wurden wir reingerufen. Dann wurde erstmal, ja, wer macht ein UBI und wer macht SRC und bla. Und dann wurde erstmal lange überlegt oder, ja, wie machen wir das denn eigentlich? Und dann erst die UBI oder dann die...
Was ist UBI?
Das ist dieser Binnenfunkschein.
Ach so.
Manche machen den halt zusammen, manche machen den nur, manche machen SRC. Das war halt Funkscheinprüfung, da waren auch SBF-Prüfungen an dem Tag und sowas, Theorie. Wo ich schon mal, wo ich auch gedacht habe, sorry, aber also ich erzähle es jetzt einfach mal so frei raus, meine Eindrücke. Das kann man auch mal sich vorher Gedanken machen, wann man wie was macht. So, das war dann so, dass wir dann, wir saßen, du kennst ja Schilksee oder was da kennt, wir saßen, wir mussten in einen ganz langen Gang runtergehen, ja ganz, ganz hinten durch, Raum Anhold, ne, dann ganz kommt und dann links. So, dann gehst du links und dann sitzt du im Raum, der eine Balkontür nach draußen hat und draußen sind so Bierbänke, wo man warten kann. Direkt am Hafen.
Mit Blick auf den Hafen.
Ne? Auf den Hafen, genau. Da hinter diesen parkenden Autos.
Schön, ja.
Schön da, also mit Balkon.
Bunker da oben, genau.
So, dann war das irgendwann geklärt. Dann hieß es ja, dann kriegst du erst die englischen Texte vorgelesen, was relativ zügig vorgelesen wurde, was ich auch lustig fand. Ich habe es aber, gut, zum Glück kann ich Englisch, habe es halt übersetzt. Dann musst du den deutschen Text, der niedergeschrieben war, samt Rechtschreibfehler. Also ich habe die fehlenden Leerzeichen nicht übernommen, habe es dann auf Deutsch übersetzt. Dann ging es darum, ja, dann kommt jetzt die theoretische Prüfung und fragte jemand, was machen wir denn, wenn wir fertig sind? Weil danach kommt ja dann praktisch. Ja, da können Sie rausgehen. Ja, wohin denn? Ja, dann gehen Sie den Gang wieder runter und Sie können auch gern raus. Ah, ich weiß gar nicht, ob da auf ist. Dann müssen Sie sich in den Warteraum setzen. Es war sehr warm am Tag. Wo dann jemand sagte so, aber wenn wir raus können, warum gehen wir denn nicht hier raus? Hier ist so eine Tür. Warum müssen wir den Gang denn runtergehen? Ja, wenn sie meinen, können sie auch hier rausgehen. Gut, dann gehen wir halt. Macht ja Sinn, dass sie dann... Ja, das war irgendwie wirklich seltsam so. Dann war die Theorie, das ist auch ein Pipi einfach, dann habe ich die abgegeben, bin rausgegangen, war der Erste, dann kam der Zweite, der Dritte, Vierte, dann saßen wir da. Und dann kam einer, der meinte, er wäre schon durchgefallen das erste Mal bei der Praxis, weil er das Funkgerät nicht genau kannte, das hätte den zu lange gedauert im Menü, wo ich auch denke, so fairerweise muss man sagen, wenn ich jetzt so ein Charterboot übernehme und das ernst mal, dann setze ich mich vorher auch mal hin und lass mir das entweder erklären oder ich gucke mir die Betriebsanweisung an, also da jetzt so zu erwarten, dass man sofort jedes Funkgerät kennt, aber klar, muss man auch sagen, der Prüfling, du kannst auch gucken, welche Geräte die nehmen und ich habe es mir auch vorher einmal im Internet angeguckt, das wird noch wichtig für die Prüfung. Und ich wusste, wo was ist und wie was geht. So, ich habe mir da einmal so eine, da gab es sogar für dieses ICOM, ich weiß gar nicht mehr, was das war, habe ich jetzt vergessen zum Glück, gibt es sogar eine Anleitung für die Prüfung, wo was ist, also wie man DSC absetzt und wie man was macht. So, also habe ich mich da vorbereitet. Der hatte der offensichtlich nicht. Der meinte dann aber, du hörst immer in diesen Kursen und ich habe ja einen App-Kurs gemacht, da wurde ja auch erzählt mit Videokurs. Manche hatten Apps und Präsenzkurse und die sagen alle, na, die Prüfung, praktische Prüfung dauert so eine Viertelstunde. Der Typ meinte, nee, die brauchen ja wesentlich länger. Und der wäre letztes Mal auch um 11 da gewesen, ist um 6 ist er durchgefallen. Um 6 abends ist er nach Hause gegangen. Und ich dachte so, ach du Scheiße, so. Es war echt warm. Ich hatte zum Glück einen Liter Wasser mit. Dann warteten wir auf die Prüfung. So. Irgendwann ging wieder diese Balkontür auf. Wir saßen da alle wie die Kachelöfen. Und dann wurden einfach die beiden, die zuerst.
Du durftest nicht rausgehen, ne?
Ja, wir saßen draußen. Wir saßen ja. Draußen. Ja, ach so. Draußen vor der Balkontür, also vor der Tür.
Ja.
Aber da ist ja dann noch so eine Hecke drum.
Naja, alles schön war.
Du weißt halt, das Gelände verlassen ist jetzt blöd, weil hinter bist ja. Du dran. So.
Ach so, ach so, du musst, hast da nicht irgendwelche Zahlen, die,
nee, du
sitzt, die ziehen sind.
Nee, du sitzt dann da in der prallen Sonne. Ja. Hm. Einer hat um den Tisch geschlafen. Die Svanti hieß sie, mit der ich dann die Prüfung zusammen gemacht hat, mit der habe ich mich total lustig unterhalten, total nette. Die hatte ihr Wasser im Auto, die traute sich auch nicht, Wasser zu holen.
Also, weil sie dann hätte direkt dran sein können.
Oder? Ja, was ist halt Pech, wenn die, dann, wenn die dich dann aufrufen, bist du halt nicht da. Weißt du, ist halt auch doof.
Ja.
Also, ja. Abgesehen davon, das habe ich auch geschrieben, ich finde für, wenn man weiß, dass das den ganzen Tag gehen kann, wenn Leute die Ubi machen auch, dann kann man das mal schreiben, so eine Prüfungsanmeldung, und sagt, nehmen Sie sich Getränke und Essen mit und sowas.
Mhm.
Oder vielleicht mal, wenn da alle 128 Euro abdrücken für pro Schein, vielleicht mal drei Flaschen Aldi-Wasser dahinstellen. Das finde ich, also, oder Becher, dass man sich Leitungswasser nehmen kann oder so. Die Leute wurden echt durstig, das muss man sagen. Also wenn du dabei 30 Grad windgeschützt in der Sonne sitzt, das ist nicht so richtig spaßig, muss man sagen. So,
aber du hattest ja was dabei, du warst ja Profi. Ne?
Ich war Profi, war dabei, dann gingen wieder welche vor mir rein und dann war ich irgendwann, weiß nicht, nach quälender Zeit war ich dann dran. So, und dann sitzt wir gegenüber diesen Funkgeräten und du weißt ja ungefähr, was auf dich zukommt. Hm. Und an dem Funkgerät stand Segeljacht Nora, ein Callsign und eine MMSI. Die wird ja noch wichtig, wenn du dann funkst. So, dann machen sie erstmal mit den Geräten einen Prüfer, eine Prüferin. Die saßen sich gegenüber und wir saßen uns gegenüber. Ja, dann machen sie erstmal den Geräten vertraut. Dann habe ich das Gerät angemacht, ich wusste auch, wie das geht. Gucke so aufs Display, sagt der, und was machen Sie jetzt? Ich so, wie, was mache ich jetzt? Ja, was machen Sie jetzt? Ja, ich wollte mich gerade vertraut machen. Ja, aber Sie müssen jetzt da Sachen machen. Ich so, soll ich jetzt sofort funken? Also muss ich eine Aufgabe haben, muss ja etwas sein. Mhm. Was machen Sie jetzt? Ich so, ich, ehrlich, ganz kurz, weiß nicht, was, der stand auf 16, das Ding, ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen, wirklich nicht. Also ist auch nicht, habe ich im Kurs, also habe ich auch nicht gehört, dass man, was machen Sie jetzt? In welchem Gebiet sind Sie denn? Da ist so, ach so, da ich den SRC mache, bin ich in einem Seegebiet, deshalb ist auch richtig, dass da DSC steht. Ja, das müssen Sie erst kontrollieren. Ja gut, das habe ich. Soll ich Ihnen jetzt alles sagen, was ich auf dem Display gelesen habe? So, dann wollten Sie, ja, fehlen noch zwei Sachen. Dann wollten Sie, dass ich, bevor ich anfange, einmal Lautstärke und Squelch mache, wo ich denke, Lautstärke, ich muss ja mal ein Signal haben. Ich hatte die beim Anmachen schon gesehen, dass er in der Mitte stand, aber um die Lautstärke zu regeln, muss ich ja mal einen Funkspruch. Ich habe sie auch hinterher, als ich den ersten Funkspruch gekriegt habe, habe ich so ein bisschen runtergedreht, weil wir eine Rückkopplung hatten. So, aber okay. Aber ich dachte schon so, na, wollte er mich verunsichern, ne? So. Dann hieß es irgendwie, ja, wer fängt denn von Ihnen an? Wer will denn anfangen? Sag ich, du. Wir guckten uns so an, beide wie, auch wieder wie die Kachelöfen. Ich sage, ist mir egal. Hier kommen Ladies first, mach du doch. Nee. Dann fangen Sie mal an. Ich so, oh Gott, was ist das denn für eine Veranstaltung? Dann kriegst du ein Heftchen mit so laminierten Kärtchen in so einem Ringbuch, wo die Aufgaben drinstehen. Auf Englisch natürlich. Und dann kriege ich diese Aufgabe, lese mir die Aufgabe durch, das kennst du, das wie die Seefunktexte, ich war irgendein Schiff, wo der Maschinenraum explodiert ist und wir hatten Wassereinbruch und die Karre sinkt, wir müssen das Schiff abbrechen. Ja, was machen Sie denn jetzt? Ja, ich setze jetzt einen Notruf ab. Warum einen Notruf? Na, weil das definitiv jetzt ein Distress Call ist, weil wir müssen ja das Schiff verlassen, da sind ja Leben in Gefahr. Ja gut, wie machen Sie denn das? So, ich gehe ins Menü, Distress Call. Falsch. Wie falsch? Musst du jetzt ein Distress Call? Falsch. Das Gerät weiß doch gar nicht, wo sie sind und wie spät es ist. Ich hatte gesagt, wie spät haben wir es denn? Da sagte er irgendwie 14.30 Uhr. Da sage ich also 12.30 UTC. Ne? Ist ja richtig. Ich sage, nee, Moment, das muss ich ja bei dem, ich gehe jetzt ins Menü, so kenne ich das nur, auch bei dem Gerät, gehe auf Distress. Dann suche ich die Kategorie aus, was es ist, also Flooding, Explosion, Abandon, irgendwas kannst du halt, irgendwas, was passiert ist. Und dann kommst du in das Menü, wo du Change, dann kannst du die Position. Nein, machen sie vorher. Ich sag, ich kenne das nur, dass ich das in dem Distress Call einsetze. Abgesehen davon hat das Funkgerät auch die Daten drin normalerweise. Aber gut, es ist ja bei der Prüfung nicht so. Ich kenne es. Nein, machen Sie es im Menü. Ich sag, müssen Sie mir zeigen, wo? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, Sie kennen das Gerät. Ja, ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich gehe auf, natürlich, ich bin ja nicht blöd, irgendwie auf Configuration. So, und da ist kein Menüpunkt Position eingeben. Sagt er, ja, scrollen Sie mal runter. Ich sag, machen Sie es doch gerade. Zeigen Sie mir, wie es geht. Ich falle meinetwegen durch und machen Sie es. Dann, ach nee, das geht da gar nicht. Ja, dann machen Sie es doch so, wie Sie gesagt haben. Und da habe ich gedacht so, Digga, ernsthaft? Also das ist ja jetzt irgendwie, also jetzt, ihr habt jetzt mit den ganzen Mails und vorher und vorneweg, also die Fehler auf eurer Seite sind jetzt so heftig, da habe ich jetzt echt einen Vorsprung, ne?
Also die cutten das Gerät gar nicht.
Ich weiß es nicht, oder er hat sich vertan, ja, mal gerade, aber ich denke, ja, mir, okay, gleich falsch. Sie sagt immer falsch. So, dann habe ich das alles richtig gemacht. Und dann, ja, das machen Sie jetzt. Ja, ich gehe in den Sprechfunk. Und dann gucke ich mir diesen Zettel an. Und da stand aber die Segeljacht Finja drauf, auf dem Zettel, mit einer anderen, mit einem anderen Kurs an der anderen MSI. Da sage ich so, das ist aber ein anderes Schiff jetzt, ne? Ach, da habe ich Ihnen die Aufgabe von der Finja gegeben, ne? Das müsste eigentlich die, ach, das ist dann gar nicht Ihre. Na gut, machen Sie mal weiter. Ich sage, was nehme ich denn jetzt? Ja, nehmen Sie, Sie doch, was steht denn an Ihrem Funkgerät? Dann Nora. Dann nehmen Sie den Nora. So, jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe das alles richtig gemacht, aber wenn du jetzt so Callsign MMSI, das musst du ja bei einem Distress, also bei einem Notruf, musst du es halt zweimal wiederholen. Ne? Also du machst dreimal deinen Namen, dann machst du nochmal Maiden, dann sagst du nochmal den ganzen Salm. Und ich bin immer durcheinander gekommen, kannst du dir vorstellen, welche Bootsnamen ich nehme und welche, ja, Callsign. So, du switchst zwischen den Zetteln bei dir, vor dir auf dem, auf dem Funkgerät rum und links neben dir liegt dieser Zettel, wo was anderes draufsteht. Und da habe ich so gesagt, Entschuldigung, können wir das nochmal von vorne machen? Ganz ehrlich, weil ich mich verwirrt das total mit diesen Nummern. Nee, machen Sie doch einfach. So. Dann habe ich das alles gemacht, dann kam ich durcheinander und dann war ich fertig und sag so, oh, ich habe was vergessen, die Position, ne? Ja, genau. Ja, stimmt, aber ganz ehrlich, ich würde es gerne nochmal von vorne machen, mit einer Nummer, wo auch mein Boot draufsteht. Es ist total blöd, was zu lesen, was nicht stimmt. Verstehen Sie das? Ja, aber der konnte das ja schon, ne? Ja. Und dann sagt die Frau so, dann setzen Sie doch einfach nochmal neu an. Sag ich, von vorne nochmal? Nein, von wo Sie wollen. Ich nehme das Funkgerät, sag so, in position. Falsch. Was? Falsch. Ich so, was ist falsch? Ich soll doch neu ansetzen. Falsch. Dann denke ich so, vielleicht muss ich jetzt erst die Uhrzeit, dann die Position. Okay, ich mach mal. At 1, 2, 3, 0. Falsch. Ich weiß jetzt nicht mehr, was Sie von mir wollen. Na, Sie sollten ja neu ansetzen, die Meldung machen. Ja, das mache ich doch gerade. Ja, das fängt doch anders an. Das fängt doch mit Mayday an. Ich sag, Moment, sagen Sie mir bitte nicht, dass ich neu ansetzen will, wo immer ich will, wenn Sie dann bestimmen, dass ich dann doch woanders ansetzen, wo Sie das wollen. Sagen Sie mir einfach, was ich jetzt machen soll. Ich sage, und ich bin jetzt wirklich maximal verwirrt, ich war echt sauer schon. Die wurde kreidebleich, die dachte, gleich schmeißen ihn raus. Und dann meinte der Prüfer so, naja, das ist ja schon, also der hat ja schon gezeigt, dass er das kann, dann ich würde es dann gut, damit mal gut sein lassen. Und dann, die guckte so und machte so, die wollte das gar nicht. So, dann war hier mein Gegenüber dran, da musste ich ein Mayday Relay machen. Der war, glaube ich, okay. Und dann war noch irgendwas, da kam wieder irgendwie falsch. Ach so, da musste ich meinen Notruf beenden. Und nee, sie musste Mayday Relay machen. Und dann, ja, aus irgendwelchen Gründen haben sie das alles in den Griff gekriegt. Sie müssen jetzt den Notruf zurücknehmen, ne? Ja, mache ich. Da habe ich halt mein Boot genannt, dreimal, meine Position, mein Bla, alles, mein MMSI, alles, den ganzen Salm, 311 runtergesprochen, alles gesprochen. Und dann habe ich dieses Silence Fini gemacht, was man dann macht. Falsch. Was?
Das ist immer noch.
Was ist jetzt denn? Ja, um welches Boot geht's denn? Das habe ich doch vorher gesagt. Ja, müssen Sie hinterher auch nochmal sagen. Ich sage, also, sorry, wusste ich nicht, können Sie mich jetzt durchrasseln lassen. Ich kenne nur, wenn das mein Boot ist, muss ich das nicht zweimal sagen. Wenn ich jetzt ein anderes Boot, wenn ich so ein anderes Schiff gemacht hätte, hätte ich natürlich den ganzen Saal nochmal gesagt, aber ich habe ihn ja gesagt und dann sieht los, wenn ich, aber gut, dann ist das halt mein Fehler. Dann meinte der, ja, aber der kann das ja. Die waren sich auch total uneins und dann wurde noch, ja, jetzt zur mündlichen Prüfung. Ich so, oh, was kommt jetzt denn alles? Was sagen Sie vor einem Notruf? Und ich so, hä, Mayday? Ja, gut, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Ich so, was? Ich habe bestanden? Was ist denn das für ein Quatsch jetzt?
Ah, das war eine schöne Diskussion. Ich glaube, die erwarten, glaube ich, auch keine Widerworte, oder?
Ich höre das bis heute noch falsch. Ja, das ich sage das immer jetzt, wenn ich mit meinem Sohn heute eine Bahn aufbaue. So. Dann gibt er mir so eine Kurve falsch.
Wenn er seine Spielzeugeisenbahn aufbaut, oder
was macht? Ey, Mann, was für ein Aufwand für diesen blöden Lappen. Und heute war ich, wollte heute in Holtenau so einen Zeitraffer irgendwie filmen an der Schleuse von oben von der Hochbrücke. Und da kann man so schön auf die Schleuse gucken. Da hatte ich mein Funkgerät dann im Auto und habe kurz mal irgendwie am Auto gestanden, an den Rauch die Funke angemacht. Dann hast du wieder, wie die da draußen in Wirklichkeit funken.
Schönste, wirklich reden, ne?
Ganz tolle Geschichte hat mir Ina Rottmann, Grüße, hat mir geschrieben, nachdem die erfahren hatte, dass ich meinen Funkschein gemacht habe, den Deutschen. Ich hatte vor dem Schein einen Abend vorher mich so aufgeregt, weil ich, das ist ja alles auf Englisch, ich hatte mit Miku telefoniert, ne? Hallo Miku.
Ja.
Und der hat mir gesagt, wie das in Frankreich läuft. Der sagt, nee, ich habe irgendwie vier Kumpels, die haben so gelacht, die haben alle in Frankreich ihren SRC gemacht. Da wird nur Französisch gesprochen, da wird gar nicht Englisch gesprochen. Was soll denn der Scheiß? Warum müssen wir in Deutschland denn Englisch reden? Okay. Also du weißt, siehst halt Leute, die können nicht Englisch und die lernen dann diese Worte auswendig.
Das ist es schon immer.
Wenn denen was passiert, ist es so. Und dann hat die mir erzählt, sagt sie, ist wirklich so passiert, in Holland an der Schleuse hat einer, ein deutscher Skipper, perfekt den Schleusenwärter angefunkt, so wie es im Schulbuch steht. Und der hat geantwortet, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen deutschen Funkprüfung.
Auch schön.
Wie ist denn dazu, das kann man sich richtig vorstellen, ja.
Ja, denke ich. Was kostet jetzt der ganze Spaß immer, wenn das von vorne bis Ende mit Apps und hoch und runter?
Die App, das ist ja diese SPF-Videokurs-App.
Ja.
Die kostet, das Modul kostet nicht viel. Da kannst du die App runterladen. Diese Fragentrainer sind umsonst. Du kannst ja ganzen SPF mitmachen und sowas. Und UBI und SRC sind mit drin in diesem Kurs. Den kannst du dann freischalten. Da die App, unser gemeinsamer Bekannter und mein bester Freund Jochen Lukmann, bin ich natürlich Beta-Tester. Sprich, ich brauchte die gar nicht kaufen, aber dann kostet die, weiß ich, 10 oder 19 Euro. Also, ich würde jetzt keinen Präsenzkurs besuchen. Das ist alles im Video erklärt. Das ist super schön aufgebaut. Das ist schon cool. Muss ich jetzt sagen, weil ich bin Jochens bester Freund. Nein, ist wirklich, wirklich eine tolle App. Der kriegt auch total gutes Feedback, hat in den Stores auch total gute Bewertungen. Das ist wirklich toll gemacht. Also, und manche haben, also die meisten haben, glaube ich, einen Präsenzkurs gebucht und dann nochmal eine App dazu. Und haben dann so, weiß ich nicht, gibt es halt verschiedene Anbieter. Und ich meine, die Theorie ist einfach Fleiß lernen. Ich wusste, glaube ich, nach den ersten zwei Fragen, dass es Bogen 3 ist. So weit war ich dann vorgeschritten.
Ja. Aber ich denke jetzt immer, man Funkstand hin und her, das macht ja schon wahrscheinlich, will man da den Funkverkehr irgendwie in den Griff kriegen, dass das nicht irgendwie ausufert. Aber gesetzt den Fall, jemand hat den jetzt irgendwie nicht. Und klar, du darfst dann eigentlich kein Funkgerät. Aber wenn du in Not bist, das wird doch jetzt nicht, wird doch nicht falsch gesagt, und nee, ich
falsch.
Hatte dich jetzt nicht.
Genau. Also
das stelle ich mir, das ist so Hanebüchen quasi im Vergleich, oder macht das schon Sinn, jetzt so deine Erfahrung im Grunde auch, dass es geregelt wird, oder bis zu welchem Grad muss es geregelt sein?
Also in erster Linie musst du natürlich wissen, wie so ein paar Abläufe sind, so. Also andererseits, Not kennt kein Gebot. So, ja, bedienen musst du es schon können. Das ist jetzt auch nicht so eine Kunst.
Ja.
Wir haben da auch drüber gesprochen. Ich meine, das ist halt auch in der Praxis, das auch mit Leuten, die funken, so eine DSC-Geschichte, so ein DSC-Controller. Ich habe den nicht mal, weil ich habe eine Handpuste. Baue ja keine Funkanlage auf Gisela.
Wieso machst du das denn dann überhaupt?
Weil ich ein Handfunkgerät habe.
Ach so, dafür muss ich, genau. Ich hatte das ja auch mal vor 30 Jahren gemacht oder vor 20, keine Ahnung, aber ich habe das noch nie.
Aber wer bitte, also diese Fälle auch, ja, die Segeljacht so und so, Segeljacht Nora ist der Maschinenraum explodiert, Wassereinbruch, zwei Leute schwer verletzt und wir müssen das Schiff aufgeben. Wer setzt sich denn bitte hin, nimmt den DSC-Controller, editiert den, weißt du, gibt dann ein, ja, ist das jetzt Abandon oder ist das Flooding und schreibt dir das erst auf und sagt dann, Mayday, 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 this is Lelila, 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 I spell and repeat. Lima. Falsch. Echo, weißt, Lima, Echo, genau, der erste, die TTS hat Bremen Rescue. Falsch. Ja. So, mal MMSI, ne? Ja, okay. Callsign, bla bla bla. Dann wiederholst du nochmal. Mayday, ja. Lili. Weißt du, was die Leute machen? Die drücken auf den scheiß DSC-Knopf, bis das Ding lospiept, dann springen die über Bord und warten, bis jemand kommt. So, und vielleicht setzen noch einen Funkspruch ab, aber diese Verfahren, dass du ja unterscheidest, weißt du, du fliegst bei der Prüfung durch, wenn du bei dem Mayday Call All Stations sagst. Weil das richtet sich eher an All Stations, das ergibt sich dadurch. Wenn du aber Mayday absetzt und sagst All Stations, Mayday, 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 bist total hibbelig, wird da keiner sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Falsch! Natürlich wird das keiner sagen. Ja, also es ist natürlich schon, macht natürlich schon Sinn, dass du weißt, dass du nicht irgendwie, wenn du vor Schlamünde der Motor fällt aus bei null Windstärken, dass du dann kein Mayday funkst, das ist auch klar. Und wie du Bremen Rescue erreichst oder wie du eine Küstenfunkstelle ansprichst, ist auch klar. Das ist aber so halbwegs. Aber das wird dann so, weiß nicht, behördenmäßig durchgekaut. Es macht draußen.
Sich so verselbstständig wahrscheinlich, ne? So das System auch, oder?
Ja, es macht draußen wirklich niemand. Also, wie gesagt, ich habe das ja mal geschrieben, selbst beim Lernen. Anja sagt immer zu mir so: Du, das ist in der Praxis aber ganz anders. Weißt du, als wir diese DGZS-Doku geguckt haben, selbst die machen nicht vor jedem, wenn da irgendwie ein Mayday-Call kommt, dass die immer Mayday sagen. Mayday. Mayday, vor jedem Satz, den die sagen. Die sprechen da so mal, ja, sag mal, die Siljat Johann, kannst du mal eine Meile weiter nach Backport fahren, dass wir das Suchmuster ein bisschen ausweiten. So sprechen die. Natürlich sprechen die alle so. Es ist aber okay, dass du es lernst. Was ich nicht verstehe, ist mit dem Englisch, das verstehe ich gar nicht. Also das ist schließlich, ja, Englisch ist Weltsprache, aber Anna und Marlin, kennst du ja vielleicht auch die beiden.
Ja.
Marlin hat gerade ein Video gepostet von der spanischen Küste. Die spricht Spanisch und die hat versucht zu funken mit irgendeinem Hafen oder irgendeiner Küstenfunkstelle. Dann hat die irgendwie auf Spanisch gefragt, ob sie auf Spanisch oder Englisch sprechen soll. Und die Antwort war immer. Die so, oh, no English, no English. Und dann die haben sich überhaupt nicht verstanden. Also gar nicht. Das ist halt so, muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass du, ich meine, es gibt halt viele Leute, die können kein Englisch und die kriegen es auch, vor allen Dingen in der, weißt du, du musst lernen, weißt du, was Superstructure ist?
Jetzt von einem Boot oder von einer Yacht oder
was? Ja, was ist Superstructure? Was ist das deutsche Wort dafür? Nee, Superstructure ist on fire. Die Aufbauten sind on fire. Ich wusste das mal. Aufbauten, ja.
Ach so, ja, nee. Ich hätte jetzt gedacht, so die Struktur des Schiffes.
Also. Ja, genau. Die Superstruktur unten, die Wrangen. Ja. Nein, aber.
Ja, die würde gerne Wrangen und.
Musst du halt für die Prüfung wissen, sonst rastest du durch. Scheiße, ja. Ja, aber es ist, weißt du, es ist ein bisschen bubbelig, finde ich das. Also. Naja, aber jetzt habe ich den Schein.
Ja.
Würde ich nicht normal machen. Ach so, was ich sagen wollte, ich habe mal an einem Sicherheitsseminar von der DGZS teilgenommen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Die haben halt gesagt, die haben immer zwei große Probleme, Position und Kommunikation. Position heißt, dass viele Leute gar nicht wissen, wo sie sind. Das betrifft oft Angler und sowas, weißt du, und so Kleinboote, die dann noch gerade mal Handynetz haben und sagen, ja, ich bin abgetrieben im Nebel, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin und so, weißt du, die wissen auch nicht, wo sie Position durchgeben oder sowas. Und dann treiben die weiter ab und dann erreichen wir die nicht mehr. Deshalb meinte der, immer ein Funkgerät mit. Denn zumindest kauft euch für 80 Euro bei Amazon so ein, da gibt's irgendwie Handfunken, das reicht schon, dass wir in einem bestimmten Suchgebiet mit euch sprechen können, wenn wir euch uns nähern.
Stimmt, haben wir auch, wir mussten immer auf der J70 gehört zur Klassenausrüstung, oder wird bei der Vermessung abgefragt, ob du so eine Handfunke eben dabei hast, tatsächlich. Aber allerdings, um dann mit der Wettverladung zu kommunizieren, aber es gibt ja recht günstige Teile.
Genau, da meinte jemand, das war so ein Seminar, ja, aber wenn ich keinen Funkstand habe, dann hat er gesagt so, naja, genau. Also ich darf Ihnen jetzt nicht raten, ohne Funkstand ein Funkgerät zu betreiben, aber gesetzt im Fall, Sie hätten es da und Ihr Leben hängt davon ab. Dann können Sie sich dann immer noch überlegen, ob Sie das dann nutzen oder nicht.
Falsch.
Falsch. Falsch. Denn eigentlich hat er gesagt, nimm dir so ein Ding, ist so schön. Du kannst übrigens auch, das habe ich mal gehört, den Trick, ich weiß gar nicht, von wem ich das gehört habe, aber du kannst dir auch eine Handpuste ins Boot legen, wenn eine Kontrolle kommt, und die kontrollieren und da ist ein Aufkleber drauf, wo drauf steht nicht betriebsbereit, gilt dieses Gerät als nicht betriebsbereit. Das heißt, du brauchst auch kein Funkgerät haben. Ich hatte komischerweise, ich weiß gar nicht, warum ich einen nicht, ich hatte auch ein nicht betriebsbereites Funkgerät immer mit Digger damals. Ist ja schon über 10 Jahre her. Lustig, da stand auch nicht betriebsbereit. Ich weiß gar nicht, warum da nicht betriebsbereit drauf stand. Stand auch immer nicht betriebsbereit. Ich hätte es im Notfall auch benutzt. Ja. Nein, ich kenne viele, die so ein Ding im Shop haben, die funken nicht, aber die sagen, wenn mal einer um Hilfe ruft, dann kann ich da hin und wenn ich mal richtig einen Notfall habe, dann kann ich jemanden rufen. Also, ich meine, und ich würde es auch nur, ich habe jetzt wirklich gedacht, wegen dem Kind, ich habe so ein bisschen Sicherheitsbedürfnis an Bord und dachte, wenn was passiert, kannst du jemanden rufen.
Ja.
Obwohl ich sagen würde, vermutlich bin ich in Revieren, wo ich, wie ich schon mal gemacht habe, Bremen Rescue über Telefon anrufe. Das geht nämlich viel schneller, wenn du ein Netz hast. Ja, ich habe Bremen Rescue
angerufen. Ja, wenn du ein Netz hast, ne? Ich glaube, das ist dann immer der Punkt. Oder das ist immer das Argument, ne? Für eine Funke. Das
ja, also ich sage, ich bin jetzt mit Kind in Revieren, wo ich immer Handynetz haben werde. Und wenn nicht, kann ich halt funken. So, aber das war halt mein, und ich habe gesagt, gut, wenn ich jetzt funke, also wenn ich eine Funke an Bord habe, dann will ich auch diesen Schein haben. Ich habe auch einen Callsign. Ich habe auch bei der Bundesnetzagentur Außenstelle Hamburg, ganz wichtig, dass man das dazu schreibt, Außenstelle Hamburg für die Prüfung, habe ich auch meine Ship-Station-License, die ja ist auch so popelig, die muss ja an Bord sein, im Original, nicht als Kopie, im Original, sonst gibt es Ärger. Also,
hast du ja eingerahmt und dann irgendwie an die Wand gehängt.
Ich habe so einen wasserdichten Beutel
oder sowas.
Knüll ich den
ganzen. Nein, ist aber auch schon, das ist so wie so ein Zertifikat oder kann man den ganzen Schein, das machen Leute, habe ich schon mal gesehen, irgendwie, die
dann
ganze Scheine an die Wand pinnen, aber das Erreichte im Leben quasi ist ja.
Soll ich mal einen innerlichen Break machen?
Ja, mach mal.
Diese Geschichte ist ganz schnell, die Einleitung auf den inhaltlichen Break. Weil ich habe natürlich danach, ich habe ja noch ein Boot. Ich bin jetzt bei Lacklage 8 von 12.
Ja.
Wie viel gestern ein? Weil natürlich, der Lack ist ja weich. Also der wird ja jetzt nicht.
Der Lack ist auch ab, ne?
Ja, bei mir ist er sowieso ab, aber
so, das da ist ja nicht.
War erstmal ab. Jetzt ich habe heute Helge gefragt und dachte, es kommt eine kurze Antwort, wie lange ich eigentlich warten muss, um die Beschläge dann anzubringen, weil der Lack ist ja immer noch weich. Also selbst nach 3 Tagen ist das immer noch so eine weiche Haut darüber. Der ist ja nicht richtig hart wie Glas oder so. Und deshalb kommen wir jetzt kurz zu Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Jo, hi Stefan, hier ist Helge. Also, du hast mal wieder eine tolle Frage gestellt. Wie kann man feststellen, wann man sozusagen komplett mit den Beschichtungen weiterarbeiten kann? Auf dem Mast, auf dem Holzmast hast du mit dem Einkomponenten Bootslack von Epiphanes mehrere Schichten gemacht. Und jetzt ist es natürlich immer noch nicht so ganz fest. Also du hast ungefähr vor 2 Wochen damit angefangen. Viele Schichten hintereinander bedeutet, dass es lange dauert, bis es einigermaßen durchgetrocknet und durchgehärtet ist. Deshalb hat man ja auch immer mindestens 24 Stunden zwischen den Schichten, damit die Lösungsmittel rausgehen und damit auch genügend Sauerstoff an die Lackierung, an den Lack kommen kann, damit das aushärten kann. Das kann ein bisschen länger dauern. Wenn viele Schichten sehr schnell hintereinander, bei kaltem Wetter zum Beispiel, zu schnell hintereinander, dann kann das eine ganze Zeit lang dauern, bis es wirklich durchgehärtet ist. Wenn man da dann die Beschläge drauf machen will, gut, dann muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen vorsichtig anziehen, noch nicht die volle Belastung und einfach mal noch ein bisschen abwarten, bis es wirklich gut belastbar ist. eine gute Woche nach dem letzten Auftrag ist eigentlich immer ein Mindestwert, bevor man jegliche Lackierung gut belasten kann. Und das gilt im Grunde genommen auch für Zweikomponentenlacke, die ja in sich besser durchhärten, weil das Produkt eben Basis und Nährter zusammen hat und die Reaktion kann einfach funktionieren. Ist die Schicht halt sehr dick, dann kann das eben da auch passieren, dass Lösungsmittel noch drin bleiben, die oberen Schichten härten schon mal, weil das Lösungsmittel weg ist und dann kann es von unten kaum noch nachkommen. Das muss man ausschließen, aber das würde man merken, indem man im Grunde genommen eine relativ harte Oberfläche schon hat, aber wenn man da wirklich drauf fasst und da mit Kraft auf der Oberfläche schiebt, dann kann es sein, dass es eben eine Pelle, wie eine Pelle auf einem weichen Untergrund ist. Das kann man dann verschieben und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es auch falsch gemacht worden ist. Aber insgesamt, selbst wenn alles richtig gemacht ist, dann wartet man halt, bevor man vollständig belastet. Ach so, noch eine Ergänzung. So ein Klarlack, der härtet einfach immer weiter aus, während also wird immer härter und dabei schrumpft er. Und das führt im Laufe der Zeit dann auch zu Mikrorissen und das sieht dann so aus, als ob der matt wird. Bei Zweikomponentenlacken ist das nicht so, das härtet aus und dann ist es fertig. Dann altert der natürlich durch UV-Licht und so. Aber das ist was anderes als bei einem Einkomponentenlack, der immer weiter durchhärtet. Gut, das wäre nochmal eine Ergänzung.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, das dazu, also mein Boot wird vor Ende Juni gar nicht reinkommen. Aber ich habe gerade auf der Werft, weil ich irgendwie abends habe noch meine Lage lackiert, weil das abends, da war dann noch lustigerweise jemand, den kannte ich nicht, der hat auch noch sein Schiff stehen. Dann sage ich so, wann willst du rein? Ja, eigentlich im März, aber seit Jahren wird mein März immer zum Juni. Der hat ein sehr schönes Schiff. Übrigens auch lustig bei dem, by the way, kann auch, habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwann, der hat ein Schiff mit einem Holzrumpf, also wirklich sehr schönes, großes Schiff auch. Ein Holzboden. Und irgendwann war der dahinter und hat so Unterwasserschiff gemacht und habe ich so, ach Scheiße. Und dann denkst du natürlich, ach, der hat eine Stelle gefunden. Nee, dann kann dann dahinter so was passiert. Ihm ist sein Handy in den Unterwasserfarbeimer gefallen. Das ist auch geil. Ne? Ins Antifouling. Richtig scheiße. Was für eine Horrorvorstellung.
Wobei, Horror, das fällt mir auch gerade ein, wir haben mal irgendwie geschartert, ich glaube, genau, da bei Neapel und mit Familie, mit den beiden Jungs. Und das Erste, was der Sohnemann macht, in der Heckkajüte, sein Handy purzelt zwischen die beiden Schalen. Und das war irgendwie... Also das scheint ja irgendwie nicht abgeschlossen gewesen zu sein. Ich weiß nicht, was das für ein Yachttyp jetzt war. Irgendeine normale Charter-Segeljacht, sei es Bavaria, Ozean, keine Ahnung. Und dann macht so Klöter. Ja, und dann rutscht das so diese Bordwand von innen quasi nach unten in die Bilge wahrscheinlich. Und dann sage ich, okay, das Ding ist weg. Und dann hat er natürlich geheult und Handy weg. Und im Ende, ich dachte, okay, das Ding ist jetzt weg. Aber irgendwie, zwei Tage später oder so, da die Charter-Kollegen, irgendwie hatten die sich damit mit beschäftigt und dann war das Ding plötzlich wieder da. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber.
Ich habe jemanden.
Ja, böse Falle.
Mir hat jemand erzählt, der hatte mal ein Boot gekauft, ein neues Boot gekauft in der Werft. Und dann hat das immer so auf einen Bug, wenn er so, hat das immer so gerumpelt vorne. Also auch so in den Schalen. Das ist irgendwie, da klockt es immer so derbe drin, das ist echt nicht normal. Und dann hat er irgendwie, ist er dann wieder irgendwo hingefahren mit so einem Yachtservice und haben geguckt. Sind da mal, es war irgendwie auch zwischen Außen- und Innenschale. Die haben dann einen Akkuschrauber gefunden, so eine schöne Makita. Hat er dann auf der Werft einer vergessen. Und das Ding flog immer rum. Das ist ein gutes Giveaway, finde ich. Wenn der Akku noch dabei ist, super Geschäft gemacht.
Ich habe übrigens noch immer in meinem Contender, um das zum Abschluss zu bringen, eine Sonnenbrille vermisse ich. Du hast, man hat so zwei so Inspektionsluken, eine von ganz außen am Heck, aber auch zwei von innen im Cockpit, die macht, kann man aufdrehen. Und da drin, ja, kannst du dann was reinstecken, weiß ich nicht, macht der überhaupt da meine, eine Wasserflasche oder was, Brotbeutel oder noch eine Jacke drin, aber da hatte ich eben auch meine Sonnenbrille reingehen, aber alles festgebunden an das Ende von, ist dann so ein Tau von dem Tankdeckel quasi, dann schraubst du es zu. Und ja, wollte ich es wieder rausholen nach der Regel, ist jetzt auch schon länger her, war letztes Jahr irgendwann. Und naja, Sonnenbrille hing da nicht mehr am Ende des Tampens. Das heißt, ich bin irgendwie gekentert, der Knoten ist scheinbar aufgegangen. Das heißt, die klötert jetzt irgendwo da in der Deckstruktur unter Deck irgendwo rum. Ich komme aber nicht mehr dran. Man müsste es einfach mal mit 10 Leuten das Ding auf die Spitze stellen und mal so schütteln einfach, damit das nach vorne rappelt. Aber ja, ist noch ein Projekt.
Wo hast du das stehen? In Schilksee?
Ja, ne? Ja? Hilfst du mir?
Ja, du, ich habe eine Flex, habe ich.
Eine Flex?
Epoxy habe ich auch. Wieso machen wir auch wieder zu? Das kann man noch hinkriegen.
Das kriegen wir vielleicht nochmal
hin. Machen wir die Stelle, ersetzen wir durch Carbon, dann bist du leichter.
Aufgabe.
Richtig, die ist richtig.
Ja, ehrlich. Naja, lösen wir auch noch.
Ach ja, irgendwie ist das ja alles so, ich habe gestern gedacht, so ist ja so diese ganze Sportart und so, und unser Podcast ist alles immer lustig, aber dann hast du so, oh. So gestern, so, weiß nicht, ja. Habe ich auch geschrieben, so stehst du sonntags morgens auf und kriegst irgendwie so Nachrichten reingedrückt von diesem mexikanischen Schulschiff da. Ich habe diesen Namen, kriege ich immer nicht zusammen, dass
ja.
In New York in die Brooklyn Bridge reingeballert ist. Mhm. Dann denkst du, oh, ist da denn passiert, scheiße Mast und so. Und denkst erst so, ach Gott, was für ein Mist, ne? Hoffentlich ist die Brücke nicht kaputt. Und dann siehst du ein Video, das nächste Video, weißt ja dann auch irgendwie, wie du Videos findest. In den sozialen Medien findest du es ja auch relativ schnell. Die posten ja über alles auf X und überall. Und dann denkst du, da hängen Leute drin und dann siehst du, wie die ablegen und denkst du, nein, die standen beim Ablegen so ganz feierlich, waren ja die ganzen Rahen voller Kadetten, die so mit Lichtern und die sind so in diese Brücke reingetrieben, weil denen der Motor ausgefallen ist. Da ich gestern, das hat mich echt mitgenommen, was ich aber eigentlich sagen wollte, was dann so nochmal so richtig oben drauf sitzt, das ist mir auch schon bei der Bayesian aufgefallen, bei dieser Berichterstattung, sind manche Kommentare, wo ich denke, so Leute, könnt ihr mal bitte aufhören? Also, so angefangen von, ist der eigentlich zu blöd, seine Masthöhe einzuschätzen? Und ich denke, der ist da reingetrieben, der hat das nicht extra gemacht. Und dann Leute, die sagen, don't drink and sail mit so Lachsmilies. Und denkst du, da sind, ich habe heute auch gesehen, wer da gestorben ist, sind ja zwei Kadetten ums Leben gekommen, junge Frau und junger Mann.
War nicht insgesamt vier so?
Sind jetzt so vier Tote? Ich hab
von dann habe ich es zusammen.
Du hast es ja bearbeitet
im Sonntag, okay, zwei.
Zwei und
mehr Verletzte.
Auch Verletzte. Schwer Verletzte. Ich weiß, ich habe da jetzt seit den letzten 3-4 Stunden nichts mehr zu recherchiert, aber. Ah. Und dann gibt's dann wirft man noch einen Anker und dann macht man noch dies Manöver und das Manöver, wo ich immer denke, so, wir haben überhaupt
alles keine ohne Ahnung. Es zu wissen, ne?
Ja, ohne es zu wissen und ich würde mir überhaupt nicht anmaßen. Ich bin schon ganz verschiedene Schiffe gesegelt. Ich würde überhaupt nicht anmaßen, sowas zu bewerten. Genau wie, weißt du, die, das hast du ja heute noch drüber geschrieben, mit der Bayesian, das stellt sich jetzt ja auch immer mehr raus, dass diese Crew da überhaupt keine Schuld hat, aber das war auch gleich so reflexartig, der Kapitän ist so blöd gewesen, das haben die dann für einen Idioten eingestellt und sowas. Da habe ich auch damals schon immer so, wenn ich mein nicht mehr auf den Sitzen halten konnte, mitkommen, habe ich gesagt so, ey, wenn du diesen Job kriegst, ja, James Cutfield, den Job als Kapitän auf so einem Schiff, dann kannst du was. Das kriegst du nicht, weil du irgendjemanden kennst oder irgendwie mal mit Mutti nett warst oder so, sondern dann kannst du was. Der konnte das. Und offenbar sieht man jetzt, trifft den keine Schuld, aber auch immer noch jetzt, ja, die haben trotzdem nicht, die hätten doch das trotzdem. Da muss man noch anders ankern und die Maschine und die Nase in den Wind stellen und so. Und ich weiß so, mit der Erfahrung aus der Düwig, das zu bewerten, das finde ich immer. Ich finde, man halte doch mal zurück. Also vor allen Dingen dann mit Lachsmilies kombiniert, finde ich halt bei Todesfällen immer so denkbar ungünstig. Also mich macht sowas dann, also wenn Leute über mich kommentieren, das finde ich immer meistens sehr amüsant. Aber wenn ich so sehe, auch das hatten wir jetzt gerade mit den Orcas und wir hatten das gerade mit der, da waren Leute auch so echauffiert. Ich habe ja vor 2 Wochen die Kolumne geschrieben über die Ostsee und gestern habe ich gesagt, komm, ich lass dich in Ruhe, ich schick dir mal, wenn ich Themen sehe. Ich habe gestern schon wieder Bilder gesehen von einem dänischen Fotografen, der im kleinen Belt da oben bis Mittelfahrt hoch unten Fotos gemacht hat für ein Forschungsinstitut und es ist nur noch Schleim da, es ist kein Leben mehr da. Also es ist nicht Spaß, es ist richtig, richtig dramatisch, wie es der Ostsee geht. Und trotzdem kriegst du immer wieder dieses, wir Segler sind doch irgendwie, nein, wir haben da alle mit zu tun. Und ja. Oder am geilsten finde ich, du kannst ja anderer Meinung sein, kannst auch sagen, dass du Windräder scheiße findest und sowas. Aber leistest du schon, diese linksgrün versiffte Scheiße, die dir da abgeben und sowas. Ja. Immer dieses so, gleich so, ach Mann, es ist einfach, oder sich total echauffieren über diese Einschränkung. Ich mach mal Gänsefüßchenzeichen dazu. Die es ja gibt von, warte mal, November bis März darfst du nicht Stoller Grund, Geltinger Bucht und da irgendwie südlich Fehmarnsongebiet durchsegeln als Segler. Wer segelt denn von November bis Ende März da durch? Also wen betrifft es denn? Wenn du unbedingt im Dezember segeln gehen willst, dann segel halt nicht da. Man segelt halt woanders. Mhm. Es ist überhaupt keine Einschränkung. Also sich darüber aufzuregen, zu sagen, ja, und ich bann doch und bla. Ich finde, du sagst ja immer so, Segler sind bessere Menschen. Ich bezweifle das manchmal. Ja. Also ich glaube, der Anteil an ich glaube, der Querschnitt ist der gleiche wie beim Radfahren oder beim Snooker oder auf der Straße am Bahnhof. Ich glaube, das ist einfach.
Ja, wir werden es nicht schließen können, ne?
Doch,
aber im Endeffekt glaube ich, bin ich nach wie vor von überzeugt, dass es der Anteil vielleicht geringer ist. Aber es ist ja das Problem Social Media generell. Ich meine, da sitzen eine Minderheit irgendwie auf der Couch und echauffiert sich und hat plötzlich eine Stimme, die man sonst nie gehört hätte und jetzt kommst du manchmal eben nicht dran vorbei und wenn man sich da runterziehen lässt. Ich glaube immer noch, dass die Mehrzahl durchaus anders
wahrscheinlich ist
drauf
es
so. Ist. Ne?
Aber und nicht, Internet.
Die äußern sich natürlich nicht mal. Immer wenn man sich viel äußert, meistens ist es manchmal auch schon ein bisschen verdächtig oder keine Ahnung, wie Leute dann drauf sind. Manchmal andererseits, klar, ist politisch jetzt auch so die Geschichten, es ist auch mal wichtig, sich durchaus mal gegen irgendwie was zu positionieren.
Ja, klar, kann man ja auch.
Und dass da eben auch ein Gegengewicht ist, aber die meisten, sag ich mal, die bösen Gutmenschen, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie, man muss nicht gegen alles dann tatsächlich auch immer versuchen zu kämpfen, weil ich glaube, die halten sich einmal zurück und sagen dann, okay, scheiß Internet, also deshalb, die Stimmen kann man da, glaube ich, nicht aufwiegen, positiv und negativ, den meisten ist es, glaube ich, egal. Wenn da irgendwelche rumproleten, dann muss man nicht sofort irgendwie immer gegen arbeiten, also ich halte mich da relativ zurück, aber ja, du machst es ja schon öfter mal und das ist ja auch, auch richtig so, aber man kann sich da ganz schön aber okay.
Brauchen wir denn mit dieser Erkenntnis aufhören nach 1:05 oder?
Ja, ne? Musst du jetzt machen, ne?
Genau. Oder?
Ja, definitiv.
Oder willst du noch was Schönes erzählen?
Was Schönes? Ich hab nichts Schönes. Ich habe eben nur noch kurz war eben Pressekonferenz Boris Herrmann.
Ja.
Das war eigentlich ganz interessant, weil er im Grunde auch mit zu dritt also auftrat, mit Thomas Rouillon und Louis Berhard, der ja bei Banque Populaire den neuen IMOCA das Steuer übernimmt. Und das wieso jetzt die drei zusammen? Naja, und das ist tatsächlich, er hat jetzt verkündet, dass sie 3 Schwesterschiffe bauen, also 3 baugleiche Boote, alle vom Designer Antoine, ich hätte jetzt Koch gesagt, aber die haben das irgendwie Coach oder so auf Französisch, der ja auch schon das Schiff von Rouillon gebaut oder konstruiert hat und auch von Richomme. Und insofern, Richomme hat ja schon auch seine, er hat zumindest sein Projekt, hat auch schon mit dem Bau angefangen, dessen Boot wird auch als erstes, allerdings erst Anfang Juni nächsten Jahres fertig sein. Boris wird dann Ende Juni fertig sein und das von dem Luis, das wird dann Anfang 28 erst fertig sein. Aber wirklich in der gleichen Form werden drei gleiche Boote gebaut, was natürlich komplett anderer Strategie von Boris auch ist, weil der beim letzten Mal hatte er ja vom
weil der einzige
ja, weil im also er Boris hat jetzt natürlich auch ja auch
aber Boris geht wahrscheinlich so ein Doppelstock Doppeldeckerbus oben drauf.
Das war jetzt meinst gemein. Das ist gemein. Das
nein, nur der Rumpf ist gleich.
Aber das ist tatsächlich, genau, ich wollte was drüber schreiben, aber die Pressemitteilung ist eben rausgekommen, aber ich wollte das eigentlich auch noch ein bisschen näher ausführen. Ich finde das ja eher mega spannend, weil es eigentlich ein totaler Strategiewechsel ist. Er hat ja mit der alten Malizia, war als einziger den Neubauer VPLP gehabt und da ist er ja ziemlich genau, wie du jetzt gerade ja schon sagst, sehr speziell in eine sehr riskante Design-Ecke gegangen mit eben diesem.
Na gut, der Begriff Bus. Den habe ich jetzt nicht ausgedacht.
Den hat Jan Elias tatsächlich nach dem Ocean Race hat er das so gesagt, nachdem man eine Etappe mitgesegelt ist und sagt, ja, das ist eigentlich wie ein Bus hier. Und der, was glaube ich nicht böse gemeint war, das heißt ja einfach, da war mehr Platz und auch für die Crew war es besser. Aber eigentlich sollte das Boot ja für die Southern Ocean Welle gebaut sein und da auch performen und da war er auch viel schneller. Aber es gab bloß diesen extremen Wind, diese hohe Welle nicht beim Vorne Globe. Insofern war das einfach sehr risky, in diese Design-Ecke zu bauen. Und jetzt macht das im Grunde anders. Sie sagen auch tatsächlich, ich habe auch nachgefragt in der Konferenz nochmal, dadurch, dass die im OKA-Regel hat sich also nicht geändert, nur in Kleinigkeiten. Das heißt, die nächste Generation der Yachten, da kann der Fortschritt jetzt gar nicht so groß sein, wie das jetzt beim letzten Mal war. Wir erinnern uns ja noch davor, die Vorne Globe, da haben ja die Bestaven hat ja gewonnen mit, wir haben es immer Stummelflügler genannt und mit der ersten Generation der Foiler und die waren eigentlich nur deshalb schneller als die andere Generation, auch Darlene, der schon längere Flügel hatte. Boris, müssen wir erinnern uns, hat lange Flügel nachgerüstet. Aber eben diese kleinen Flügler haben gewonnen, einfach weil die Bedingungen jetzt auch so waren. Und die anderen sind ja alle teilweise kaputt gegangen. Rouillon hat sich sein Foil abgerissen. Also das war schon ein Sonderfall. Aber da war das eben im Grunde noch ein riesiger Sprung bis zur jetzigen Generation. Sie sind um Knoten schneller geworden, die Boote im Vergleich. Naja, und der nächste Sprung, den erwarten die eben nicht so groß, weil sich diese Designregel, eben die haben sich dem Optimum schon angenähert. Und Malizia war jetzt einfach ein bisschen, oder hat er ja selbst auch Boris schon während der Regatta gesagt, ja, sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu extrem gegangen. Weil er muss dann eben hoffen, dass Starkwind ist, also mit der alten Malizia. Und wenn die jetzt ein bisschen, also dieses Boot, der neue Design, sagen sie ja eben, ist natürlich näher dem von Richomme, der im Grunde Zweiter geworden ist und nach Rouillon war ja schnell. Und dann gucken sie noch ein bisschen, okay, Darlene war ja schneller noch mit seinem Verdier-Design, also dann werden sie ein bisschen mehr in die Richtung gehen und haben aber eben drei gleiche Boote. Und der Vorteil von dem ist halt, dass sie natürlich echt ein Team zusammen aufmachen. Was ja schon Rouillon mit Gutschalt gemacht hatte beim letzten Mal, dass sie eben miteinander vergleichen können. Da war nur der Nachteil, das sagte Rouillon auch. Das sind unterschiedliche Boote gewesen, die konnte man eben nicht so toll vergleichen. Wenn du jetzt aber hast drei Boote nebeneinander fahren, der eine macht, was weiß ich, macht den Vollwinkel auf 5 Grad, der andere macht den auf 4,5 Grad und sagt, oh, jetzt bin ich aber irgendwie 0,3 Knoten schneller geworden, dann notieren sie sich das und oh, okay, dann ist vielleicht 4,5 Grad ist besser als
ja, aber es birgt auch ein Risiko, ne?
Inwiefern?
Wenn du jetzt so auf Regatten irgendwie, die Leute fahren die drei gleichen Boote und dann werden zwei Boote davon irgendwie Platz 1 und 3 und du kommst mit deinem dann als, weiß nicht, bummelig 14. da rein.
Ohne Frage, ist genau der
das
Punkt.
Ist, die dann Segler ist natürlich, werden verglichen. Genau, dann werden die Segler verglichen. Das ist dann so definitiv. Wie die Einheitsklasse, ist, ne, so ein bisschen.
Es ist wie Lasersegeln, genau. Sie sagen zwar, da haben die unterschiedliche. Ja, ist auch ein, nicht so ganz eines schon. Da ist ja schon wieder auch wieder so ein paar mehr Variablen eben mit Mast und Segel hin und her. Ich meine, das machen die auch. Also Boris sagt auch klar, Wir gucken jetzt so ein bisschen unterschiedlich, ja auch Segelplan, aber eigentlich funktioniert dieses System nur, was sie da machen, was ja die alte Regel vom America's Cup ist. Früher haben die ja, Dennis Conner hat drei Boote gebaut zum Schluss bei seinen Kampagnen, um alle nebeneinander herfahren zu können und gucken, ob ein bisschen schneller du sein kannst. Also zwei brauchst du immer so ein Two-Boat-Programm, um das vergleichen zu können. Inzwischen kann man das im Computer eigentlich sehr gut vergleichen. Also America's Cup, brauchten das ja nicht mehr oder durften es ja nachher auch nicht mehr zwei Boote bauen. Aber die gehen da im Grunde wieder so ein bisschen, also die Vendée Globe-Szene hängt da einfach jetzt schon noch ziemlich hinterher. Und beim vergangenen Mal hatte eben Rouillon und Gutschalt dieses Two-Boat-Programm aufgenommen, obwohl dabei man sagen muss, das war jetzt nicht sehr erfolgreich, ne? Ich meine, die sind ja Neunter und was ist Rouillon geworden? Der hatte ja nachher auch kaputt, glaube ich. Siebter oder so. Ah. Also es war ja, okay, die hatten Schäden am Ende und waren nicht, na, besser als vier hätten sie nicht werden können. Aber jetzt aus dem Projekt, wenn du wirklich drei gleiche Boote hast und du machst dann Wissenstransfer ganz offen gegenüber dem anderen, dann kannst du da schon was rausholen und kannst eben mehr rausholen, als du vielleicht jetzt durch einfach ein komplett neues Design, weil eben da das Rad so glauben sie jedenfalls, da nicht komplett neu erfunden werden kann, weil die Designregel eben schon so ein bisschen ausgereizt ist.
Aber heißt das, wenn Boris sich da wieder so eine Holzvertiffelung reinmacht, von der Ecke mit Feuer, dass die anderen das auch sofort machen? Das
siehst du. Wenn er damit schneller ist.
Der Erste, der im Baumarkt ist, dann kommen die anderen immer hinterher. Weißt du, wenn da die Holzvertiffelung. Ja, aber ich freue mich. Dann geht es ja wieder auf die nächste Vendée. Aber vorher haben wir noch die Ocean Race und sowas.
Das ist ja auch mal mit dem alten Boot noch, also es wird noch die andere, die werden ja alle gefahren. Man muss ja auch sagen, Rouillon war jetzt ja auch gerade der, also eigentlich ist Boris da der starke Mann, man muss sagen, dieser Louis, der Kleine, der ist ja eigentlich so der Nachzügler, der macht seine erste Vendée-Kampagne. Rouillon hat ja gerade seinen Sponsor verloren, er hat immer noch den Typen, der seinen Rennstall mit aufgebaut hat, der sagt, der baut das Boot, dem gehört das Boot auch, aber eigentlich sucht Rouillon einen Sponsor, der hat keine Kohle, sag ich mal, die nächsten Saisons Wahnsinn, dann irgendwie zu wollen. Das muss man nochmal gucken. Und Boris
also, Risiko eingehen. Also Boris ist ja, glaube ich, nicht mehr so, aber.
Nee, eben wollte ich sagen, Boris ist da der starke Mann. Also die haben mit Malizia so ein tolles Projekt aufgebaut, also fast das Stärkste da von den ganzen Teams. Also
ja,
so
solide. Mit dem Alu-Schiff, was sie da gekauft haben und so, wo sie dann losfahren, das kommt ja auch noch dazu, ne?
Okay, aber das ist wirklich
ja, aber es ist ja die ganze Firma Malizia,
ja,
die ja Geld generiert, ne? Und
Aufträge hat und. Das ist ein Forschungsding und das kommt da eben im Grunde auch her und das macht auch alles irgendwie Sinn. Und ihr sagt ihm jetzt auch, ja klar, das stimmt schon, es hat irgendwie Sustainability-Thema jetzt, weil die im Grunde nur, sonst musst du ja für jedes Boot eine neue Form bauen und jetzt brauchen sie nur eine Form für drei Boote, also machst du entsprechend, hast du auch weniger Material, was war, das ist auch ein Nebeneffekt. Ja. Aber im Endeffekt muss das Ding natürlich schnell sein. Ja.
Aber es wird nicht, haben die irgendwelche Auflagen oder hat er was gesagt zum Thema? Nicht, dass ich das jetzt fordere, aber so zu
nicht.
Nachhaltigerer Bauweise oder sowas, nee, ne?
Nee, das ist keine Pflicht, aber die müssen auch mehr noch in die Richtung gehen, aber ich glaube, die wollen jetzt auch nicht die Klasse kaputt machen, wenn die jetzt krasse Auflagen haben, dann ist die Klasse auch irgendwie tot, weil die
alten Boote letztes Mal hat er ja schon so Luken und sowas und so Elemente.
Ja, genau, das müssten sie auch.
Friedrich von Greenboats.
Genau, muss auch grünes Segel dabei haben und das ist auch.
Ja, aber kannst natürlich jetzt auch nicht irgendwie mit Hanfsegeln da um die Welt segeln, das geht natürlich auch nicht.
Nee, das ist, aber man könnte schon, und das war schon eine Kritik, als sie jetzt die neuen Regeln für die nächste Zyklus gemacht haben, dass da viele gesagt haben, ey, Klassenvereinigung, ihr könnt da natürlich schon mehr Gas geben und sagen, ey,
der Druck muss auch steigen, muss man sagen.
Natürlich. Und das ist ja, ich meine, Boris ist einer der Ersten, der das natürlich befürworten würde, ist das schon glaubwürdig. Aber die wollen eben auch, dass dann nicht, weißt du, wenn du machst dann Hanfsegel und weiß nicht was, dann kannst du die alten Segel alle wegwerfen, die sind nichts mehr wert. Ist auch nicht nachhaltig, ne? Weil die alten Boote, die vielleicht nicht mehr fahren dürfen. Also muss das schon, die machen es, haben es eigentlich bisher mit einer ganz guten Balance gefunden. Aber viele wünschen sich schon, dass sie da ein bisschen mutiger sind und
betrifft die ganze Branche. Also das hat sich ja.
Ja, sind ja Vorreiter auch.
Ne? Nee, aber das heißt Vorreiter, aber das ist ja. Also so nachhaltig wird dann nicht, noch nicht gedacht in der ganzen, Szene und in der, also in, jetzt nicht in der Imoco-Szene, sondern die ganze Bootsbaubranche. Das ja, heißt nicht, dass sich da in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat. Also nee. So da, also wenn man da sieht, was auf manchen Werften da rumgesaut wird, also da gibt's, ja, gibt's ich, klar, ich meine, wenn sie jetzt lange halten, ist ja okay, aber das wäre jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Bevor wir jetzt sowas ja, machen und okay, ich wieder linksgrün versifft bin, dann
ja.
hören wir auf.
Ne? Du mal, ja. Ja. Da hören wir auf, genau. Wir wünschen da viel Glück, das für neueste, genau, nächsten Zyklus. Das wird aber immer wieder spannend. Und ja, mal gucken. Jetzt haben wir wirklich eine Bandbreite drin in dem Themenpodcast.
Jedenfalls das nächste Mal, wenn wir sprechen, wird wahrscheinlich der Mast schon
ja.
durchlackiert sein.
Da kann auch auf weichen, ja. weichen Lack sind dann schon Beschläge drauf.
Ja, ich habe noch kurz zum Abschluss, ich war letzte Woche da und dann ich war erst, ehrlich gesagt, noch nicht auf dem Schiff, seit es in der Halle steht. Also ich habe es ja letztes Jahr geholt. Dann stand es draußen, dann ist es reingeschoben worden. Erstmal irgendwie in so eine Werft, dann auf den Bock und dann so ein Transportbock und dann da rein in die Halle. Und ich war noch nicht wieder drauf, weil das war auch so eng und sowas. Da habe ich gedacht, ich muss ja nicht aufs Schiff, es ist ja alles gut da drin. Ja, denkst du, weil ich nicht dran gedacht habe, ist 2 Tage bevor das in die Halle gekommen ist, war ein Riesenunwetter. Und da war natürlich keine Persenning drauf auf dem Cockpit. Und da das ja nicht lenzt, läuft es ja voll. Und Alter, da stand das Wasser im Schiff bis oben hin wirklich. Und dann ja, schön mit kleinen Eimerchen, ne, und einer Pumpe. Und dann immer Leiter rauf, Leiter runter, Leiter rauf. Aber es wurde jetzt in trocken. Also das habe ich jedenfalls. Irgendjemand meinte, mach doch ein Loch rein, dann läuft es wenigstens raus.
Ja.
Aber nächstes Mal wird der Lack, ich werde Lack Mission Accomplished sagen.
Ja.
Und dein Rücken ist dann wieder gut, ne?
Ja, genau. Ja. Wer weiß, aber wie gesagt, am Wochenende müssen wir jetzt die Variante verarzen. Dann habe ich wieder Saarling-Thema. Ne? Mal gucken. Aber
sonst, Carsten, weiß, es gibt mit. Auch schöne Sportarten, auch altersgerecht, so wie Canasta Bridge und Mau Mau und sowas. Ne? Denk mal drüber
genau.
nach. Genau. Goodie, in dem Sinne.
Tschüss.
Ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.